Guten Morgen. Heute geht es in der Predigtreihe weiter im Johannesevangelium. Und ich will zum Anfang ganz kurz ein bisschen euch wieder abholen oder in Erinnerung rufen, wo wir da waren, weil das ja schon ein bisschen her ist. Wenn ich es richtig nachgeguckt habe, war das vor 4 Wochen, dass wir den Abschnitt davor hatten und sogar 9 Wochen der erste Abschnitt aus dem Kapitel. Und deswegen wollte ich das nur ganz kurz nochmal die Geschichte skizzieren, was da passiert war. Am Anfang von Johannes 5, da heilte Herr Jesus einen Mann, der schon seit 38 Jahren krank war, und zwar das Ganze auch noch am Sabbat. Und die Juden beschweren sich bei dem Mann, weil er geheilt ist und danach dann seine Liegematte rumträgt. Und der verweist dann auf den, der ihn geheilt hat, weil der hat ihm ja gesagt, er soll die aufnehmen und wegtragen. Und ohne zunächst zu wissen, wer das überhaupt ist. Später trifft Jesus ihn im Tempel wieder. Und ja, nach dieser Begegnung ist diesem Mann klar, aha, das war Jesus, der mich geheilt hat. Also geht er pflichtbewusst zu den Juden und berichtet davon und sagt, es war Jesus. Und ab diesem Zeitpunkt verfolgen ihn Jesus, die Juden, und versuchen ihn zu töten, da er in ihren Augen den Sabbat gebrochen hatte und Gott als seinen Vater genannt und sich damit Gott gleichgestellt hat. Zu diesen Anschuldigungen erklärt Jesus dann ab Vers 19 in dem Kapitel 5, in wessen Vollmacht er handelt. In Johannes 5, Vers 19, da steht: Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was irgend er tut, das tut auch in gleicher Weise der Sohn. Und in Vers 30 steht: Ich kann nichts von mir selbst aus tun, so wie ich höre, richte ich. Und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und daran anschließend, also an diese Erklärung, dass er eben in Übereinstimmung mit seinem Vater handelt und lebt, daran schließt sich jetzt dieser Abschnitt an, den wir dann heute lesen und in dem der Herr Jesus umfassend bezeugt, dass er der Sohn Gottes ist und der von Gott gesandte Messias. Und dazu lesen wir den Text, Johannes 5, ab Vers 31 bis 47. Wenn ich von mir selbst zeuge, ist mein Zeugnis nicht wahr. Ein anderer ist es, der von mir zeugt, und ich weiß, dass das Zeugnis wahr ist, dass er von mir zeugt. Ihr habt zu Johannes gesandt, und er hat der Wahrheit Zeugnis gegeben. Ich aber nehme kein Zeugnis von einem Menschen an, sondern dies sage ich, damit ihr errettet werdet. Er war die brennende Lampe und scheinende Lampe, ihr aber wolltet für eine Zeit in seinem Licht fröhlich sein. Ich aber habe das Zeugnis, das größer ist als das des Johannes, denn die Werke, die der Vater mir gegeben hat, damit ich sie vollbringe, die Werke selbst, die ich tue, zeugen von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Und der Vater, der mich gesandt hat, er hat Zeugnis von mir gegeben. Ihr habt weder jemals seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen. Und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch, denn dem, den er gesandt hat, diesem glaubt ihr nicht. Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Ich nehme keine Ehre von Menschen an, sondern ich kenne euch, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht auf. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre, die von Gott allein ist, nicht sucht? Meint nicht, dass ich euch bei dem Vater verklagen werde. Da ist einer, der euch verklagt, Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Denn wenn ihr Mose glaubtet, so würdet ihr mir glauben. Denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Kurz bevor wir weitermachen, will ich nochmal beten. Herr Jesus, wir haben jetzt dein Wort gelesen und wir wollen dich einfach um Gnade bitten, dass es wirkt, dass es was bewegt in uns, dass ja, wir es einfach aufnehmen können und du was draus machst. Amen. Das hatten wir schon. In Vers 31. Da sagt der Herr Jesus, wenn ich keinen anderen Zeugen hätte als mich selbst, dann wäre das, was ich über mich sage, nicht wahr. Ein Prinzip und eine den Juden vertraute Vorgehensweise, dass man auf Aussage von zwei oder drei Zeugen eine Sache als gültig oder wahr annehmen sollte. Habe ich da hingeschrieben, 5. Mose 19, das Zitat, das ist den Juden bekannt gewesen, sondern auf Aussage zweier Zeugen oder dreier Zeugen hin soll eine Sache gültig sein. Das war das bekannte Gesetz, da kannten sich die Juden aus. Und auch wenn wir heute nicht nach jüdischem Gesetz leben, so ist es doch auch für uns und unser Verständnis von Recht und Gültigkeit von Aussagen durchaus üblich und nachvollziehbar, dass eine Aussage mehr Gewicht und Glaubwürdigkeit hat, wenn sie nicht nur von einer Person bezeugt ist. Vor allem sollte der bestätigende Zeuge nicht derjenige sein, der die Aussage selber gemacht hat. So muss man den Vers 31 also dahingehend verstehen, dass der Herr Jesus nicht sagt, wenn ich in eigener Sache rede, so ist mein Zeugnis nicht wahr im Sinne von falsch, sondern im Sinne von nicht ausreichend belegt und bezeugt und daher nicht glaubwürdig, zumindest nach dem Gesetz. Und wie der Herr Jesus bezeugt wird, lesen wir in den Versen 32 bis 39. Diese Verse zeigen auf vielfältige Weise, wie glaubwürdig die Aussage des Herrn Jesus über sich selber ist. Zunächst gibt es eine allgemeine Feststellung, dass es da überhaupt einen anderen Zeugen gibt, im Vers 32. Und dann kommt in den folgenden Versen eine umfangreiche Zeugenaussage und Bestätigung. Erstens von einem Zeitzeugen, zweitens von Werken oder Tatsachen, Ereignissen und Dingen, die nur der Messias im Auftrag Gottes tun konnte, drittens ein göttliches Zeugnis, ein Zeugnis von Gott, dem Vater selbst und persönlich und viertens schriftliches Zeugnis, also Dokumentenbelege, die Schrift, das Gesetz, die Tora, die Prophetenberichte, schlicht die Bibel als Zeugnis und dann fünftens ein historisches Zeugnis von einem Menschen der damaligen Zeit, ein Prophet, dem die Juden sehr zugeneigt waren und sehr viel von ihm hielten, ihn sogar als ihren Vater bezeichneten, Mose, der Prophet. Vers 32 bleibt erstmal aber noch ungenau und ohne Namensnennung und stellt einfach grundsätzlich klar, dass Jesus eben nicht nur in eigener Sache für sich selbst redet, sondern bestätigt, dass es einen anderen Zeugen gibt. Man kann diese allgemein gehaltene Aussage direkt auf den nachfolgenden Vers, ihr seht es da, auf Vers 33 beziehen, ihr habt zu Johannes gesandt, also da wird gleich der Johannes der Täufer genannt. Und so ist es absolut schlüssig, dass man hier davon ausgehen kann, dass da auch der Johannes gemeint ist. Es ist plausibel und er ist ja auch der Vorbote und Wegbereiter des Herrn Jesus gewesen und er hat auch wahr gezeugt. Aber genauso gut und viel weitreichender kann man den Vers auch auf Gott beziehen. Auf Gott, den Vater, der von seinem Sohn redet und bezeugt in Matthäus 3, Vers 17, dieser ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Dann kriegt die Aussage noch eine größere Dimension und Aussagekraft und ist absolut auch wahr. Denn wenn nicht Gott, der Vater, wer soll sonst ein wahres, glaubhaftes Zeugnis ablegen können von dem eingeborenen Sohn Gottes? Aber der Evangelist Johannes, der lässt das hier offen, wer mit diesem Zeugen gemeint ist. Und so dürfen wir, denke ich, beide Auslegungen nebeneinander stehen lassen. Und wir können grundsätzlich schon mal als allgemeine Wahrheit festhalten, dass der Herr Jesus nicht nur in eigener Sache redet, sondern sehr wohl von Zeugen bestätigt wird. Kommen wir zum ersten Zeugen, der Zeitzeuge. In Vers 33 bis 35 wird dann namentlich der Johannes der Täufer als Zeuge genannt. Ein Zeitzeuge, der in Johannes 1, Vers 34 aussagt, das habe ich nun mit eigenen Augen gesehen. Und darum bezeuge ich, dass dieser Mann der Sohn Gottes ist. Aber der Herr Jesus sagt dann, dass er kein menschliches Zeugnis annimmt in Vers 34. Ich aber nehme kein Zeugnis von einem Menschen an. Das klingt ein bisschen negativ, als interessierte der Herr Jesus sich gar nicht für ein Zeugnis von Menschen. Wenn man sich aber sein Leben hier auf der Erde anschaut und in den Evangelien liest, wie er sich verhalten hat, merkt man sehr schnell, dass das nicht stimmt. Er hat sich sehr wohl für Menschen interessiert und auch für ihre Zeugnisse. In einer anderen Übersetzung wird es vielleicht etwas deutlicher, was in dem Vers 34 gemeint ist. Im Luthertext steht hier, ich brauche kein Zeugnis von Menschen. Oder in der Neuen Genfer Übersetzung steht, nicht, dass ich auf die Aussage eines Menschen angewiesen wäre. Ich sage das nur, weil ich möchte, dass ihr gerettet werdet. Er braucht es nicht. Er ist in keinster Weise darauf angewiesen, aber er nutzt es trotzdem. Warum? Weil er will, dass Menschen gerettet werden. Darum lässt er sich darauf ein, dass er auch Menschenzeugnisse gebraucht, um sich glaubwürdig erscheinen zu lassen, um es den Menschen einfacher zu machen, dass sie an ihn glauben. Wer, wenn nicht er, könnte sagen, ich bin der, der alles gemacht hat? Also sage ich einfach etwas über mich und brauche keine Bestätigung dazu, es ist einfach so. Aber er sagt, weil ich möchte, dass ihr gerettet werdet. An einer anderen Stelle bestätigt der Herr Jesus, dass er selbst, wenn er ohne weitere Zeugen oder nur in eigener Sache als Zeuge auftritt, trotzdem die Wahrheit redet. In Johannes 8, Vers 13 bis 18 steht, da sagten die Pharisäer zu ihm, du redest als Zeuge in eigener Sache, was du sagst, ist nicht glaubwürdig. Jesus erwiderte, auch wenn ich als Zeuge in eigener Sache rede, ist das, was ich sage, wahr. Denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst weder, woher ich komme, noch wohin ich gehe. Ihr urteilt nach menschlichen Maßstäben. Ich urteile über niemand. Wenn ich aber doch ein Urteil ausspreche, dann ist mein Urteil richtig. Denn ich handle nicht allein, sondern in Übereinstimmung mit dem, der mich gesandt hat, dem Vater. In eurem Gesetz heißt es, wenn zwei Zeugen in ihrer Aussage übereinstimmen, ist das, was sie sagen, glaubwürdig. So ist es auch hier. Ich bin mein eigener Zeuge und mein Vater, der mich gesandt hat, ist ebenfalls mein Zeuge. Das bestätigt nochmals seine Autorität und die Übereinstimmung von Vater und Sohn in ihrer Göttlichkeit. Und da braucht es keinen Menschen, um zu bezeugen, dass das wahr ist. Dass der Vater und der Sohn einfach immer gleich handeln und agieren und völlig übereinstimmen in allem. Aber hier in diesem Gespräch mit den streitenden Juden ging es dem Herrn Jesus nicht um Machtdemonstration oder Autoritätsgehabe, sondern um die gewinnende Liebe des Messias, des Christus, der auch seine direkten Feinde liebt und retten will. Zweites Zeugnis, die Werke. Ein viel größeres Zeugnis für die Wahrheit, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, größer als das Zeugnis eines Menschen, sind aber die Dinge, die Jesus tut. Steht in Vers 36. Ich aber habe das Zeugnis, das größer ist als das des Johannes. Denn die Werke, die der Vater mir gegeben hat, damit ich sie vollbringe, die Werke selbst, die ich tue, zeugen von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Was sind das für Werke? Sicherlich auch Wunder, die darauf hinweisen, dass er Gottes Sohn ist. Ja, Lahme gehend machen, Kranke heilen, Taube hörend machen, Tote lebendig machen, Blinde sehend machen und den Armen gute Botschaft verkündigen. Matthäus 11, Vers 5 ist das ein Zitat. Das war die Situation, wo der Johannes, der Täufer, selber gezweifelt hat. Bist du der Messias? Er wusste es nicht mehr oder hat sich verwirrt an seine Jünger gewendet, hat gesagt, geht mal zu dem hin und fragt mal, ist er wirklich der Messias? Und der Herr Jesus gibt als Antwort nicht, ja, ich bin's, sondern sagt, berichtet dem Johannes, Blinde werden sehen, Lahme werden gehen, Kranke werden geheilt, Taube hören, Tote lebendig und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündigt. Das waren Werke, die nur der Sohn Gottes tun konnte, nur der Messias. Die konnte er nur tun, weil er sie in Abhängigkeit von Gott tat. Es war ein Merkmal, dass Gott seine Finger im Spiel hat. Und daher war es klar, der, der diese Dinge tut, muss von Gott kommen. Das war ein ganz klarer Fall. Das wussten sogar die normale Bevölkerung, nicht nur die schlauen Juden und die Gesetzesgelehrten. Wir lesen in Johannes 9 von einer Geschichte von einem Blindgeborenen. Und dieser Blindgeborene wird von dem Herrn Jesus geheilt. Er wird sehend. Und der sagt dann, als die Juden irgendwie wissen wollen, wer ihn denn da geheilt hat und es nicht verstehen wollen, sagt er, das ist hier in Johannes 9, Vers 30, ihr könnt es da mitlesen, dies ist wirklich sonderbar, meint der Mann. Er hat mich von meiner Blindheit geheilt. Und ihr wisst nicht, woher er kommt? Wir alle wissen, dass Gott einen Sünder nicht erhört. Er erhört den, der gottesfürchtig ist und das tut, was Gott will. Hat man denn, solange die Welt besteht, je schon gehört, dass jemand einen Blindgeborenen von seiner Blindheit geheilt hat? Wenn dieser Mann nicht von Gott käme, könnte er solche Dinge nicht tun. Das war dem Blindgeborenen vollkommen klar. Und auch der Nikodemus, der ein führender Mann des jüdischen Volkes war, also ein Pharisäer, der wusste und bezeugte, dass Jesus ein Lehrer war, der von Gott gesendet wurde. In Johannes 3, Vers 2 sagt er nämlich, Rabbi, sagt er zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat, denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Also daraus können wir schließen, dass auch die führenden Juden sehr wohl wussten, wie der Hase läuft. Die wussten ganz genau, es gibt eindeutige Hinweise, das ist der echte Sohn Gottes. Aber das war nicht der Messias, den sich die Juden erhofft hatten und daher galt, was nicht sein darf, das nicht sein kann. In Vers 40 haben wir gelesen, und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Also die Juden wussten eigentlich ganz genau, dass der, der solche Wunder tut, von Gott kommt. Und jetzt will ich diese Wunder, die der Herr Jesus getan hat und von denen uns in den Evangelien berichtet wird, ganz bestimmt nicht kleinreden. Aber auf der anderen Seite nochmal betonen, dass es nicht nur so Zeichen und Wunder waren wie aus Wasser Wein machen, Kranke gesund machen, Blinde sehend machen, sondern ein Wunder sticht besonders heraus. Gott, der Sohn, wird ein Mensch wie du und ich, also völlige Abhängigkeit von anderen Menschen mit der Hilfsbedürftigkeit eines Säuglings, der Muttermilch braucht zum Überleben oder zumindest irgendeinen Ersatz, Brei essen muss, bis die Zähne wachsen, Windeln braucht, laufen und reden lernen muss und so weiter. Und das alles mit dem Ziel, sich kreuzigen zu lassen. Er stirbt am Kreuz, um Schuld zu bezahlen, die er nicht verursacht hat. Nur um den Menschen, die er zuvor in Übereinstimmung mit Gott, dem Vater, geschaffen hat und die ihn nicht nur ignorieren, sondern auch noch bewusst ablehnen, die Chance zu geben, sich wieder mit Gott zu versöhnen. Das ist das größte Zeugnis dafür, dass Jesus wirklich der Herr ist, der Sohn des Allerhöchsten und der wahre Messias. Denn, ganz ehrlich, welcher Mensch würde einen solchen Weg wählen? Sich selbst als den Größten zu bezeichnen, würde vielleicht dem einen oder anderen einfallen oder auch gefallen, so genannt zu werden. Aber sich selbst so klein zu machen, das kann nur einer. Ein weiteres Zeugnis, das Zeugnis von Gott. Wir haben in Vers 32 schon von dem einen Zeugen gelesen. Und ich habe schon erwähnt, dass man damit den Vater erkennen kann, dass es auf ihn ausgelegt werden kann. Das ist schon ein Zeugnis von dem Vater. Aber auch die Werke, die der Herr Jesus getan hat, sind Zeugnis von dem Vater. Denn in Vers 36 steht, die Werke, die der Vater mir gegeben hat, damit ich sie vollbringe, die Werke selbst, die ich tue, zeugen von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Also im Werk, was der Herr Jesus tut, verherrlicht sich schon Gott, zeigt sich Gott, weil nur Gott das bewirken kann. Aber zusätzlich zu diesen eher indirekten Zeugnissen belegt und bestätigt, was ich schon zitiert habe, Matthäus 3, Vers 17. Und der Vater sagt mit einer Stimme aus dem Himmel, und aus dem, steht in Matthäus 3, Vers 17, und aus dem Himmel sprach eine Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Die Aussage der höchsten Instanz. Er persönlich sagt das von seinem Sohn. Und dazu, weil die Aussage von Gott auch am meisten Gewicht hat, noch hier dieser Vers 9 und 10 aus 1. Johannes 5. Wenn Menschen uns etwas bezeugen, schenken wir ihren Aussagen Glauben. Aber die Aussagen Gottes, die Aussage Gottes hat ein ungleich größeres Gewicht. Zumal es dabei um Jesus Christus geht, den Gott selbst als seinen Sohn bestätigt hat. Wer an den Sohn Gottes glaubt, weiß in seinem Innersten, dass Gottes Aussage wahr ist. Doch wer Gott keinen Glauben schenkt, macht ihn damit zum Lügner. Er will nicht wahrhaben, dass Gott als Zeuge für seinen Sohn eingetreten ist. Und ein weiteres Zeugnis von den Schriften. In Vers 39 steht: Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben, und sie sind es, die von mir zeugen. Alle Schriften, sämtliche Bücher der Bibel zeugen von Jesus Christus. Und in jedem einzelnen Buch der Bibel wird direkt oder indirekt auf den Herrn Jesus hingewiesen, von ihm geredet, wird er zitiert oder über ihn geschrieben und von ihm gezeugt. Die ganze Bibel zeugt von Jesus Christus. So wie wir vorhin auch gesungen haben, er ist das Zentrum des Universums. Er ist Anfang und Ende. Um ihn geht's. Die ganze Schrift ist voll davon. Und für die Juden noch als Zusatzzeuge erwähnt der fünfte Zeuge Mose. Vers 46, denn wenn ihr Mose glaubtet, so würdet ihr mir glauben, denn er hat von mir geschrieben. Das ist nur noch ein zusätzlicher Verweis auf den Propheten, auf den sich die Juden so stark stützten und ihn als ihren Vater ehrten und auf ihn so viel hielten. Aber auch er hat von Jesus Christus geschrieben. Also, kurz zusammengefasst, Zeugen Johannes der Täufer als Zeitzeuge, die Werke und Wunder, die der Herr Jesus im Auftrag seines Vaters tat, Gott der Vater selber und die Schriften inklusive Mose einstimmig, dass Jesus der Mensch, der von Gott gekommene Retter und Sohn Gottes ist. Warum wird er dann trotzdem von den Juden abgelehnt? Ein paar Beispiele oder vielleicht Gründe hier zusammengefasst. Erstens, in Vers 35, oder? Nein, 38. Steht, ihr habt sein Wort nicht bleibend in euch. Damit ist gemeint, dass die Juden zwar vielleicht das toll fanden, was der Jesus so gemacht hat, und so in gewisser Weise vielleicht auch gut fanden, was der Johannes gemacht hat. Das ging ja um den Johannes der Täufer, auch in Vers, deswegen steht hier der Verweis auf 35, den Vers 35, steht über den Johannes. Er war die brennende und scheinende Lampe. Ihr wolltet für eine Zeit in seinem Licht fröhlich sein. Also so ein bisschen, naja, da war schon was, da ging was und es war ganz interessant und nett, aber irgendwie reicht es dann auch. Und so ist vielleicht auch ein bisschen da die Gefahr, gleich die Anwendung für uns. Wie gehen wir mit dem Wort Gottes um? Wie gehen wir mit dem Bibelwort um, wenn wir was lesen? Nur so lange, wie mir die Aussagen der Bibel so in den Kram passen, nehme ich sie gerne auf, ja, das finde ich gut. Aber wenn es dann darum geht, meinen Stolz aufzugeben, meine Selbstbestimmung abzugeben und Gottes Wort einfach gehorsam zu sein, weil es so ist und es dann unbequem wird, dann zeigt sich, wie ernst es mir ist, als kleine Warnung aus diesem Vers angewendet. Und die Juden, die hatten auch keine Lust, die Selbstkontrolle aufzugeben, deswegen wollten sie das einfach nicht. Ein zweiter Grund war einfach nur der menschliche Wille. Da steht in Vers 40, habe ich ja auch schon zitiert, ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Sie wollten einfach nicht. Sie hatten keine Lust, den eigenen Willen aufzugeben. Und da auch gleich die Anwendung für uns. Wie oft verfallen wir auch immer wieder in so ein Muster? Ich will nicht. Ich will einfach nicht. Wie oft kommt dieser Egoismus, dieser Wille, ich will was anderes. Ich will das nicht. Und daher auch eine Warnung und ein Hinweis, dass wir da ja auch aufpassen müssen. Ein dritter Punkt, ihr habt die Liebe Gottes, wörtlich gemeint, die Liebe zu Gott nicht in euch. Die Juden hatten wirklich kein wirkliches Interesse an Gott. Oder sie hatten vielleicht an Gott Interesse, aber auf jeden Fall ohne Jesus Christus. Aber ohne Jesus Christus kann man Gott nicht lieben. Und als Kinder Gottes lieben wir unseren Vater, weil er uns zuerst geliebt hat. Und so mickrig unsere Liebe auch sein mag, diese Liebe ist vorhanden. Aber diese Liebe darf, kann und soll wachsen und braucht den wiederkehrenden willentlichen Entschluss dazu. Auch ein Grund, weshalb man vielleicht eher ablehnt. Und der vierte Punkt, ihr nehmt andere in ihrem Namen auf, aber mich nicht. Vers 43. Jesus im Namen des Vaters nehmen sie nicht an, aber andere werden mit offenen Armen empfangen. Beispiele für menschliche Idole und Charaktere gibt es genug. In Politik, Wissenschaft, Sport, Film, Schauspielerei, Medizin, Esoterik, was auch immer. Es gibt genug Menschen und genug Aussagen, die wir so eins zu eins übernehmen, die wir einfach so annehmen, die wir für wahr erklären und alles ist super. Vieles wird zum Teil ohne große Zweifel geglaubt. Aber Jesus? Nein, danke. Ein weiterer Grund, weshalb sie ablehnen. Fünftens, ihr nehmt Ehre und Anerkennung voneinander und sucht nicht die Ehre, die von Gott kommt. Anerkennung untereinander war ein großes Thema damals. Und die Frage, wie ist es bei uns heute? Da will ich gar nicht weiter drauf eingehen. Und dann sechstens, ihr hofft auf Mose, aber glaubt seinen Schriften nicht. Ja, Vers 45 bis 47. Oder, genau, Ende von Vers 45. Auf Mose hofft ihr, ihr habt eure Hoffnung gesetzt auf ihn, denn wenn ihr Mose glaubtet, so würdet ihr mir glauben, denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Da wurde was durcheinander gebracht. Ja, Mose, das ist schon wichtig und das ist unser Vater und das wollen wir auch alles, was der da sagt, tun. Aber es war dann doch individuell interpretiert. Und da auch gleich die Warnung für uns. Wenn wir Bibel lesen, legen wir die dann so aus, dass sie uns passt, dass es für uns so schon hinhaut und mit unserem Leben übereinstimmt und wenn es irgendwie unbequem wird, wir das ein bisschen abändern oder so auslegen, unsere eigene Theologie aufbauen. Warnung für uns immer wieder auch wirklich das für wahre Münze zu nehmen, was in der Bibel steht, vor Gott einfach auch im Gebet darum ringen, dass wir es richtig verstehen, dass wir es nicht falsch auslegen oder irgendwie sagen, ja Mose schon, aber Jesus nein, so würde es bei uns sicherlich keiner sagen. Aber ihr wisst, was ich meine, dass man so Dinge mit einbaut, weil sie mir so bequem sind, weil ich sie gut finde, weil der andere so doof ist und der soll das endlich lassen. Dass wir bei der Wahrheit bleiben und dass wir einfach auch die Bibel ernst nehmen. Und jetzt will ich ganz zum Schluss nur noch drei Aussagen mitgeben zum Nachdenken aus Vers 31, Vers 41 und Vers 45. Da sagt der Herr Jesus in Vers 31, Wenn ich von mir selbst zeuge, ist mein Zeugnis nicht wahr. Habe ich ja schon darüber geredet, dass er grundsätzlich schon sowas sagen könnte und es ist wahr, weil er Gott ist, weil er Gottes Sohn ist. Aber er ist derjenige, der sich darauf hinablässt und sagt, ich will es nicht nur in meinem Namen, sondern ich lasse Zeugen für mich sprechen. Und da ist die Frage oder die Warnung auch wieder für uns zum Nachdenken. Römer 12, Vers 16, haltet euch nicht selbst für klug. Wenn du meinst, du bist ein Experte in einem Bereich, wenn du meinst, du hast es echt verstanden, dann denk nicht, dass du klug bist. Und ja, es ist einfach selbst der, der die Welt geschaffen hat, redet nicht nur für sich selbst, sondern lässt Zeugen reden. Und daher die Warnung, nicht überheblich oder zu meinen, man sei klug. Im Vers 41 sagt der Herr Jesus, ich bin nicht darauf aus, von Menschen Anerkennung zu bekommen. Sage ich gar nichts weiter dazu. Denk über dein Leben nach, wie du nach Anerkennung lechzt oder dazu stehst. Einfach zum Nachdenken. Und der Vers 45, denkt nicht, sagt der Herr Jesus, obwohl ich so viel Grund habe, in Anführungsstrichen, füge ich jetzt mal da ein, denkt nicht, dass ich euch beim Vater anklagen werde. Auch zum Nachdenken, wie handelst du, wie handle ich mit deinen Mitmenschen? Dazu die zwei Verse, die lese ich jetzt nicht mehr vor, könnt ihr selber nachlesen. In 1. Petrus 2, Vers 23 steht von dem Herrn Jesus, wie er eben gelitten hat, viel eingesteckt hat und nichts erwidert hat. Oder in Römer 12, Vers 19, wo steht, dass wir uns eben nicht selber rächen sollen, dass wir nicht draufhauen sollen, sondern es jemand anders übergeben sollen. Heute ging es hauptsächlich darum in diesem Abschnitt, dass der Herr Jesus klar und deutlich herausgestellt wird als der Sohn Gottes, der glaubwürdig bezeugt ist, vielfältig bestätigt wird und einfach es sich offensichtlich zeigt, dass wirklich er der Messias ist. Und ja, ich wünsche mir, dass das vielleicht auch nochmal für uns auch eine Basis ist oder irgendwas, wenn wirklich Zweifel sind oder wenn wir damit konfrontiert werden im Gespräch, dass jemand sagt, ja Gott schon, aber Jesus, was soll er, dass man auch sich darauf bezieht. Das sind klare Aussagen, dass wirklich der Herr Jesus der Sohn Gottes ist, der Messias ist, dass uns das festmacht im Glauben und dass das einfach auch eine Bestätigung ist aus der ganzen Schrift heraus, dass es so ist, dass sich das einfach zusammenfügt und sich überall deckt. Aber eben auch der warnende Hinweis, dass wir nicht besser sind als die Pharisäer, dass wir genauso oft irgendwo immer wieder ablehnen, obwohl es so viele Zeugen gibt, obwohl so viel Glaubwürdiges da ist, dass wir immer wieder auch meinen, wir wissen es besser oder wir könnten da irgendwie was dazu mischen. Amen.